Wir möchten beten und wem es möglich ist, möchte bitte dazu niederknien.
Lieber Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag. Wir danken dir, dass wir hier wieder zusammen können, kommen können, auch in kleiner Runde oder heute leider nur in kleiner Runde. Lieber Vater, wir danken dir dennoch, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier treffen zu können. Wir danken dir auch, dass wir die Möglichkeit haben, es aufzunehmen und ins Internet zu stellen, dass auch die Geschwister, die jetzt nicht hier sein können, es ansehen können. Lieber Vater, wir wollen dich bitten, dass du jetzt mit denen bist, die nicht hier sein können. Was auch immer sie fernhält, du weißt es. Wir wollen dich bitten, dass du sie ansprichst, dass du ihre Herzen anrührst, dass sie das Verlangen haben, Zeit mit dir zu verbringen, auch wenn sie jetzt nicht hier sein können. Lieber Vater, wir wollen dich insbesondere auch für unsere Kranken bitten. Ich denke da jetzt an die Erika, an die Milada, die Irma Kalaschnikow und all die anderen. Bitte sei du mit ihnen. Schenk du ihnen die Gewissheit, dass du an ihrer Seite bist, egal was kommt. Lieber Vater, wir wollen dich bitten, dass du jetzt diesen Gottesdienst segnest, dass du ihn leitest und mit deinem Heiligen Geist anwesend bist. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.
Guten Morgen. Ich möchte euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst begrüßen und ich wünsche uns heute einen gesegneten Sabbat, auch denjenigen, die das etwas zeitverzögert anschauen, ein herzliches Willkommen. Die Predigt hat heute Bruder Lenz, Gottes Segen dafür. Und jetzt darf ich bitte die Inge nach vorne bitten. Und ich darf den Alfred nach vorne bitten. Vielleicht noch ein bisschen höher. Vielleicht müssen wir das machen. Ich sage jetzt, liebe Iris und lieber Alfred, denn ich hoffe, dass die Iris die Möglichkeit hat, das dann noch anzuschauen. Ja, der Moment ist gekommen, des Abschiednehmens. Das ist nicht immer so eine schöne Situation, aber ich denke mir, wir können die schönen Dinge betonen. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe das Thema Heimat ausgewählt. Ich weiß, dass ihr beide nicht von hier stammt. Die Iris ist in Hof geboren, hat sie mir gesagt, und du wahrscheinlich in Oberbayern, gell? Soweit die Information. Ich weiß auch, dass gerade du sehr viele Stationen im Leben gehabt hast, überall auf der Welt. Und irgendwann seid ihr dann nach Schweinfurt gekommen. Und meine Frage ist jetzt eigentlich an euch, wenn ihr an Heimat denkt, womit verbindet ihr das oder mit welchem Ort verbindet ihr das?
Ich glaube, Heimat ist, seitdem wir Christen sind, ist die Gemeinde. Man möchte das nicht glauben, aber es ist so. Mhm. Ich kann euch ganz kurz ein oder zwei Sätze dazu sagen. Ich habe so in den 2002er, 1er Jahren habe ein bisschen Probleme gehabt mit der Gemeinde. Da war ich immer im Ausland und konnte zwei Sabbate nicht in die Gemeinde gehen. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe mich so gefreut. Ich habe am Mittwoch zu Iris gesagt, ich bin froh, wenn ihr am Sabbat in die Gemeinde Schweinfurt kommt. Das heißt, Heimat ist Gemeinde, da wo ich mich wohlfühle. Mit allen Kanten und Ecken. Spielt keine Rolle, aber das ist Gemeinde.
Okay. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe eine Aussage gefunden von einem Heinrich Jung Stilling. Der hat gesagt, die beiden schönsten Dinge sind die Heimat, aus der wir stammen, und die Heimat, nach der wir wandern. Und ich denke mir, da haben wir Christen ja auch ein ganz bestimmtes Gedankengut. Und ich habe mich ein bisschen mit Hebräer 11 beschäftigt. Da sind ja unsere Glaubensvorbilder, Männer und Frauen, wie zum Beispiel der Noah, der Abraham oder auch die Rahab. Die hatten verschiedene Stationen in ihrem Leben und verschiedene Aufgaben. Und trotzdem haben sie sich nach einer besonderen Heimat gesehnt. Ich habe von der Hoffnung für alle zwei Verse mir herausgesucht. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Und ich denke, das ist eine Zusage, die dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Wie du sagst, die Gemeinde kann Heimat sein, aber wir warten auch noch auf unsere eigentliche Heimat, wo dann unsere Sehnsucht auch erfüllt wird. Ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken für all die Unterstützung bei uns hier in der Gemeinde. Ich habe überlegt, ich weiß, dass die Iris auf jeden Fall Leitung in der Diakonie hatte. Später hat sie sich um ADRA gekümmert, um die ganzen Sammlungen. Ich glaube aber auch fast, dass sie am Anfang in der Kindersabbatschule tätig war. Ich glaube, so ab in den 60er Jahren dürfte sie hier nach Schweinfurt hergekommen sein. Bei dir weiß ich, dass du verschiedene Leitungsaufgaben hattest im Gemeinderat und dass du Bibelstunden gegeben hast. Wenn du das noch ergänzen möchtest, darfst du das gerne. Das ist das, was mir dazu eingefallen ist.
Sind halt Bibelstunden, sind Predigten, sind Jugendbeiträge, Jugendvorträge in verschiedenen, man kann schon mal sagen Länder, weil Österreich war es ja auch und in der Schweiz. Aber das ist eigentlich für mich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man den Dienst, zu dem man vielleicht die Gabe hat, dass man den irgendwo der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Und Gemeinde meine ich nicht jetzt Schweinfurt, sondern Gemeinde weltweit. Genau. Egal wo ich hinkomme, ich kann immer meinen Beitrag leisten. Ich glaube, das ist eigentlich das Bezeichnende. Aber da will ich später noch mal was dazu sagen.
Ja, ich denke, das ist schön und wichtig. Und deshalb möchte ich einfach da ein Dankeschön sagen. Denn jeder, der in der Gemeinde seine Gaben mit einbringt, die Gott ihm gegeben hat, der baut Gemeinde mit. Ja, dann habe ich hier noch einen Satz gefunden, den ich euch mitgeben möchte. Das hat einer Rainer Haag gesagt. Heimat finden wir überall da, wo Menschen sind, denen wir vertrauen können und die uns vertrauen. Und in dem Sinn kann auch an eurem neuen Ort wieder eine neue Heimat entstehen und ihr könnt euch dort wieder mit euren Möglichkeiten, die ihr sicher noch habt, mit einbringen. Und dazu wünschen wir euch von ganzem Herzen Gottes Segen, Schutz und Kraft.
Danke.
Und jetzt übergebe ich dir noch das Wort. Du wolltest gerne noch etwas sagen.
Ja, liebe Gemeinde, ich bin ja in die Gemeinde Schweinfurt reingetauft worden. 1991 bin ich hier getauft worden in der Schweinfurter Gemeinde vom Bruder Biro. Und seitdem gehe ich in die Gemeinde. Wenn ich da war, bin ich jeden Sabbat in die Gemeinde gegangen. Ich möchte euch allen und aber auch die heute nicht da sind, der ganzen Gemeinde, möchte ich recht herzlich danken für die Unterstützung, für die jahrelange Unterstützung, die ihr uns gegeben habt. Iris und mir, Aber ich möchte mich natürlich besonders bedanken bei denen, die damals mir gezeigt haben, wie wird denn Gemeinde überhaupt gelebt. Ich könnte euch ja noch an viele Brüder erinnern, Bruder Uhlemann, dann der Bruder Dunkel. Das waren so die Anfänge. Da war die Gemeinde noch ein bisschen, ich will nicht sagen besser, aber ein bisschen anders, wie es heute ist. So bin ich noch mehr oder weniger in der Gemeinde aufgewachsen. Ich möchte euch auf alle Fälle dafür danken, für alles, das, was ihr an uns getan habt, wo ihr uns unterstützt habt, wo ihr mit uns zusammengearbeitet habt, was mit Sicherheit nicht immer leicht ist, dass man mit uns zusammenarbeitet, aber ich meine, da wo auch Gemeinde, wo es verschiedene, sagen wir mal, Gedankengänge gibt, da gibt es auch Reibungen. Aber wichtig sind nicht die Reibungen, sondern wichtig sind für mich das, was ich eigentlich als Grundsatz habe in meinem Glaubensleben. Dass man sich immer wieder verträgt, dass man sich immer wieder entschuldigt, dass man immer wieder mit dem Bruder oder mit der Schwester gern zusammenarbeitet. Ich habe noch einen besonderen Wunsch an euch. Wunsch, keinen Hinweis oder kein, ja, nicht irgendwo irgendwas, sondern wirklich einen Wunsch. Ich war ja in den letzten Nominierungsausschuss. Und in diesem Nominierungsausschuss mussten wir ja die Gabenfindung machen. Wer macht für gewisse Ämter in der Gemeinde was? Und da ist mir aufgefallen, und das habe ich ja, sagen wir mal, die letzten Jahre schon, die letzten 10, 15 Jahre schon propagiert, weil ich ja viele Jugendvorträge auch an Seminaren und an Konferenzen in der Adventgemeinde gehalten habe, dass unsere Jugend in Schweinfurt sehr aktiv ist. Das habe ich bisher so nie gesehen. Ich habe 4 oder 5 Jugendliche angerufen und da kam nicht der Satz, und der wird jetzt mit keinem Zusammenhang, bitte bringt mal den mit keinem Zusammenhang irgendwo, sagen wir mal, aufs Tablett, sondern da hat es nicht geheißen, ich kann nicht, ich weiß nicht, ob ich es kann. Nein, die Jugendlichen haben gesagt, ja, machen wir. Das heißt, für mich, und das ist mein Wunsch, das ist auch der Wunsch von der Iris, weil ich mich mit ihr gestern noch unterhalten habe, bitte seid so lieb und tut die Jugend hier in der Gemeinde unterstützen. Die braucht eure Unterstützung. Und wenn man mit Jugendlichen spricht, dann merkt man erst, was die wirklich denken, wie die wirklich ticken. Vielleicht habe ich hier ein bisschen einen Vorteil, da wir auch in dem Alter jetzt hier Enkelkinder haben, aber das habe ich früher schon gehabt. Ich habe mir immer gern Jugendliche, sagen wir mal, mit Jugendlichen unterhalten. Und da merkst du, die haben wirklich Sorgen. Und mir hatte mal ein Bruder gesagt, das war in Krelingen bei dem ATS-Jugendkongress. Da bin ich, muss ich ganz fairerweise sagen, da bin ich erschrocken. Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Bruder Proske, bei mir in der Gemeinde hat noch nie einer nachgefragt, wie geht's in der Schule, was willst du beruflich werden, was machst du? Und das hat mich geschockt. Und darum habe ich diesen Gedanken, habe ich mal gedacht, wenn ich heute die Möglichkeit bekomme, diesen Gedanken auszudrücken, da würde ich euch bitten, bitte tut die Jugendlichen unterstützen in allen Facetten, was ihr machen könnt. Und auch was die Jugendthemen angeht, das sollte in den Gemeindeausschuss, oder heute sagt man ja Gemeinderat, die sollten mit eingeladen werden, damit sie mit eingebunden sind, damit sie merken, die gehören zur Gemeinde. Das ist nicht bloß guten Morgen und wie geht's dir und geht wieder raus. Das ist eben mein Wunsch. Oh, Entschuldigung, ganz kurz noch einen Satz. Da die Iris heute nicht da ist, haben wir uns vorgenommen, das hat sie fest versprochen, dass wir in den nächsten paar Wochen, wenn wir uns oben mehr oder weniger eingelebt haben, dass wir mal zum Sabbat zum Gottesdienst kommen. Fahren wir runter, aber so weit ist es ja nicht. Es sind ja bloß 150 Kilometer, 155 Kilometer. Entschuldigung, eh. Und euch wünsche ich auch Gottes Segen und alles Gute.
Ich habe noch ein paar Bekanntmachungen. Am nächsten Sabbat ist der 22.05. ist die Kapellenbausammlung. Heute ist die Sammlung für die Katastrophenhilfe, sprich ATRA. Am 29.05. mittags um 14.30 Uhr ist der Vortrag mit Wilfried Künast. Hängt auch hinten an der Tür aus, wenn ihr einfach mal nachschauen möchtet. Die Bibelstunde mittwochs fällt weiterhin aus, aufgrund der aktuellen Situation in Schweinfurt. Und der Daniel und die Kasia bedanken sich ganz, ganz herzlich für die Geschenke und die Grüße für ihr Baby. Ja, und wie es mit den Gottesdiensten weitergeht, das erfahrt ihr kurzfristig. Das hängt einfach von den Inzidenzwerten in Schweinfurt ab, die im Moment ja sehr hoch sind. Das war's für die Bekanntmachungen. Dann stehen wir bitte zum Gebet auf. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir einen Teil zurückgeben. Bitte halte deine Hand darüber, dass die Gaben in deinem Sinne eingesetzt werden. Du sorgst für uns, auch in dieser oft schwierigen Zeit. Dafür danken wir dir. Wir danken dir auch, dass wir heute hier Gottesdienst feiern können und uns versammeln können. Sei bitte bei uns und auch den Geschwistern, die heute nicht hier sein können. Ich bitte dich jetzt für die Predigt, für dein Wort. Mach uns offen dafür. Gib Bruder Lenz die richtigen Worte dafür, was du uns sagen möchtest. Gib uns auch das Verständnis für dein Wort. Halte alles Störende von uns fern. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Und dann darf ich bitte den André nach vorne bitten.
Dienst hinaus. Jetzt hört ihr mich auch besser. Es bleiben noch 14 Stunden des Tages, beziehungsweise bis zum Sonnenuntergang sind es dann noch, weiß nicht, 8-9 Stunden. Die können wir nutzen. Es ist Sabbat. Ich habe jetzt die Chance, hier vorne zu stehen. Lieber Alfred, ich wünsche euch Gottes Segen auf eurem weiteren Weg. Drückt die Iris mal von mir, wenn du nachher nach Hause kommst. Und ich soll von meiner Frau noch ganz lieb grüßen. Ja, also die Iris findet es sehr schmerzlich, nicht hier sein zu können heute. Das glaube ich, ja. Ich möchte mit euch heute eine Textpassage betrachten, die ich vor einigen Tagen mir genauer angeschaut habe. Ich habe mich da auf eine Bibelstunde vorbereitet. Und da habe ich mir das so angesehen und habe gedacht, das ist eine Textpassage, die kennen wir alle. Die haben wir alle schon 100 Mal gehört, gelesen, gesehen, was auch immer. Total langweilig eigentlich, habe ich zunächst gedacht. Aber mir ist dann so bewusst geworden, wenn wir uns das Ganze ein bisschen anschauen, da steht drin, was es für Konsequenzen hat für mein Leben, wenn ich mit Gott gehe. Da steht auch so ein bisschen drin, wie ich meine Mitmenschen wahrnehmen soll. Da steht auch so ein bisschen drin, wie Gott mich sieht. Und er sagt da auch einiges über mein Leben aus, wie das Leben eines Christen sein sollte. Und als mir das so bewusst geworden ist, habe ich mir gedacht, das wird mehr als eine Bibelstunde, das wird eine Predigt. Und ob ich das jetzt gefällt oder nicht, ob der ein oder andere jetzt vielleicht sagt, ach nee, nicht schon wieder, haben wir doch schon so oft gehört. Da müsst ihr jetzt durch. Schlagt mit mir Matthäus 5 auf. Matthäus Kapitel 5. Hat jemand einen Tipp, was wir jetzt anschauen? Den Start der Bergpredigt. Die Seligpreisungen, ja. Das möchte ich jetzt mit euch betrachten. Und wir lesen da jetzt die Verse 1 bis 12. Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Genau genommen könnte man jetzt hier eine ganze Predigtreihe draus machen. War jetzt nicht mein Ansinn. Der Text hat 12 Verse. Wir packen das jetzt in eine Predigt. Ein kurzer Überblick. Also wie wir gelesen haben, geht Jesus hier mit seinen Jüngern auf einen Berg, wo sie dann die sogenannte Bergpredigt empfangen. Die Jünger sind zu diesem Zeitpunkt noch recht überzeugt von sich. Sie haben noch nicht erkannt, weshalb Jesus wirklich auf diese Erde gekommen ist, was sein Weg sein wird. Und nun beginnt Jesus hier die Bergpredigt mit den sogenannten Seligpreisungen. Nochmal Vers 1 und 2. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Hier stellt sich die Frage, zumindest mir, was hat Jesus hier gesehen? Hat er nur die Jünger und die Volksmenge gesehen, so wie sie da standen oder saßen? Oder hat er vielleicht noch etwas mehr wahrgenommen? Hat er noch etwas mehr gesehen? Er nahm sicherlich wahr, dass nicht nur seine Jünger eine falsche Vorstellung von ihm hatten, von seinem Auftrag. Nein, auch ein großer Teil der Menschenmenge, die vor ihm standen, hatten ein falsches Bild. Sie erwarteten nicht den Messias, der für sie leiden würde, der für ihre Schuld am Kreuz sterben würde. Nein, sie erwarteten einen Retter, der sie von den Römern, von der Knechtschaft Roms befreien würde, der Israel aufrichten würde zu einer großen Nation. Auch das haben die meisten erwartet, wie eben auch die Jünger. Und dann sah Jesus sicherlich noch mehr bei den Menschen. Jesus sah sicherlich die Nöte der Menschen. Jesus sah sicherlich die Ängste der Menschen. Er sah ihre Sorgen und er sah ihre Krankheiten. Und nun macht Jesus klar, dass nicht nur die Hochgeachteten im Volk, sondern die Verachteten mit ihren Nöten, Ängsten, Sorgen und Krankheiten von Gottes Liebe und seinem Opfer profitieren sollen. Dass er auch und vor allem für die Verachteten da ist. Jesus soll unser Vorbild für unser Handeln sein. Und daraus folgt eine weitere Frage. Was sehe ich, wenn ich in diesen Raum schaue? Sehe ich eure Gesichter bzw. die Masken davor? Sehe ich nur eine Fassade, die ganz in Ordnung aussieht? Oder kann ich darüber hinaus auch wahrnehmen, dass ihr Ängste, Sorgen und Nöte habt? Aber vielleicht will ich das auch gar nicht. Vielleicht ist mir das ganz recht, dass ich da nur eine intakte Fassade sehe. Möglich. Aber vielleicht ist es auch so, dass ich mich dann darüber beklage, dass keiner meine Nöte, Sorgen und Ängste sieht. Und jeder nur an sich denkt. Ganz nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Nun gut, wie empfindet ihr, wenn jemand sagt, du bist geistlich arm? Wie kommt das bei uns an? Ich denke, wir deuten diesen Satz ein bisschen anders, da wir die Bibel ein wenig kennen, im Gegensatz zu Menschen, die mit der Bibel nichts am Hut haben. Da wird geistlich und geistig oft als ein Wort betrachtet, aber dem ist nicht so. In Lukas 18, Vers 11 heißt es, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Wir kennen alle diese Geschichte, wir kennen die Details, wir wissen, was Jesus dazu gesagt hat. Also letztendlich ist es ja so, der Pharisäer hielt sich für unheimlich reich, er hatte alles, er war gläubig, er hielt die Gebote, da ist nichts falsch gelaufen in seinem Leben. Und der Zöllner stand eben da und war sich seiner Schuld bewusst. Aber wer war denn jetzt nun wirklich der Reiche und wer war der Arme? Wie ist das bei uns? Wie ist das bei mir? Habe ich vielleicht die Weisheit mit Löffeln gefressen? Weiß ich alles? Kann ich alles? Sind wir oder bin ich nicht viel besser als die anderen da? Ich glaube tatsächlich, dass wir vieles besser wissen und richtiger wissen als andere. Aber dennoch sind wir uns unserer Armut vor Gott wirklich bewusst? Oder zählen wir insgeheim nicht doch auf? Zehnten gegeben, Sabbat gehalten, was gemacht und jenes gemacht. Die Bibel sagt uns aber ganz unmissverständlich und klar, in Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. So ist es und nicht anders. Wir sind alle arm vor Gott. Und da kann keiner sagen, ich habe mehr als du, Edge. Wir sind alle arm. Das muss uns bewusst sein. Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Schlägt Jesus uns hier vor, dass wir Leid anstreben sollen, dass wir uns darum bemühen sollen zu leiden, dass wir uns vielleicht geißeln müssen, wie das manch einer interpretiert, dass wir Schmerzen ertragen müssen und sich Gott darüber freut, wenn das der Fall ist? Geht es darum? Hat Gott Gefallen daran, wenn wir leiden? Oder bedeutet das vielleicht doch was anderes? Wenn wir Christus betrachten in der Bibel, stellen wir fest, Christus hat niemals egozentrisch gehandelt, gesprochen oder gedacht. Christus hat immer den anderen im Blick gehabt. Christus war immer auf die anderen fixiert. Sonst wäre er auch nicht auf diese Erde gekommen und wäre für meine Schuld gestorben. Hätte er an sich gedacht, wäre das niemals passiert. Diesen Vers also egozentrisch zu deuten, macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ergibt Sinn, wenn ich die Welt um mich herum betrachte, wenn ich auf die anderen schaue, wenn ich sehe, was in dieser Welt alles passiert, wenn ich das Leid sehe, was da draußen ist, wenn ich die Not sehe, wenn ich die Angst sehe und auch die Sünden, die da draußen sind. Wenn ich das sehe, wahrnehme und darüber Leid empfinde. Wenn ich anfange, darüber zu trauern, dann bin ich derjenige, von dem da die Rede ist. Und dann hat Gott uns auch schon immer trösten wollen, Trost zugesprochen. Und das hat er schon immer getan. Er hat unseren Blick, den Blick des Volkes, immer auf eine Zukunft gerichtet, auf eine Zukunft ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Sünde. Auf eine neue Erde. Beispielsweise in Psalm 37, Vers 11. Hier sagt der Psalmist, aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Gott beginnt aber schon hier mit seinem Trost. Nicht irgendwann in ferner Zukunft. Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wir erkennen hier so ein bisschen eine Steigerung in den Versen. Zunächst müssen wir uns selbst betrachten. Wir müssen zunächst unsere eigene Sündhaftigkeit wahrnehmen. Wir müssen erkennen, dass wir auf Christus angewiesen sind, dass wir ihn brauchen. Dann müssen wir unsere Umwelt wahrnehmen, unsere Mitmenschen. Wir müssen sehen, was da los ist. Wir müssen darüber Trauer empfinden. Wir müssen darüber Leid tragen. Und dann werden wir sanftmütig. Dann werden wir Erben des Reiches sein. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Und Jesus fordert uns auf in Matthäus 11, Vers 29. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nur mit Jesu Hilfe können wir wirklich sanftmütig sein. Das liegt nicht in unserer Natur. Also in meiner Gesinnung liegt es auf jeden Fall nicht. Und trotzdem ist der Sanftmut nur ein Teil der Frucht des Geistes. Das ist interessant. Galater 5, 22 und 23. Kennt ihr alle? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Tatsächlich ist der so wichtige Sanftmut dann doch nur ein Neuntel der Frucht des Geistes. Vers 6. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was ist Gerechtigkeit? Und wie kann man danach hungern? Bin ich gerecht? Seid ihr gerecht? Psalm 119, Vers 172 sagt, denn all deine Gebote sind gerecht. Das steht tatsächlich nicht, dass jemand von uns gerecht wäre. Da steht auch nicht, dass Mose gerecht wäre oder Abraham. Gottes Gebote sind gerecht. Und wenn wir uns diese Gebote eben anschauen, dann können wir feststellen, oh, mit meiner Gerechtigkeit ist es vielleicht gar nicht so weit her. Hiob stellt in Kapitel 29, Vers 14 fest, Gerechtigkeit war mein Kleid. Hiob vergleicht hier die Gerechtigkeit mit einem Kleid. Und dieses Kleid ist ihm abhanden gekommen. Das hat er nicht mehr. Und er vermisst da etwas. Vermissen wir da etwas? Sehnen wir uns nach Gerechtigkeit? Jesaja 64, Vers 5 sagt, so wurden wir alle wie die Unreinen. Und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Wir müssen feststellen, wir haben alle kein sauberes Kleid. Wir haben alle kein unbeflecktes Kleid. Aber hungern wir wirklich danach? Ist es uns ein Verlangen, ein Kleid der Gerechtigkeit anzuhaben? Ist das uns wirklich ein Anliegen? Meine Lieben, es muss uns ein Anliegen sein. Jesus fordert uns da klar zur Initiative auf. Er sagt nicht, passt schon. Er fordert uns auf, uns darum zu kümmern, dieses Verlangen zu haben danach. In Offenbarung 3, Vers 18 sagt er, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Jesus fordert es uns auf, es zu unserem Anliegen zu machen, dass wir nach dieser Gerechtigkeit trachten, dass wir dieses Kleid erhalten, weil er genau weiß, wir können es nicht alleine erlangen. Wir brauchen ihn dazu. Ja, und wenn wir jetzt dieses Kleid haben, ist dann alles gelöst? Kann dann nichts mehr schiefgehen? Wer hat das Kleid von Jesu Gerechtigkeit an? Haben wir es nicht an? Ich denke doch. Aber ist dann alles gelöst? Nein. Es ist eben nicht gelöst. Es besteht nämlich, wie bei einem richtigen Kleidungsstück, die Gefahr, dass ich mich vollkleckern könnte. Und ich muss euch leider die Realität aus meinem Leben sagen, ich habe mich schon sehr, sehr oft vollgekleckert. Ich habe schon viele Dinge getan, gesagt, gemacht, gedacht, die nicht gut waren, die nicht im Sinne Gottes waren. Aber was ist dann? Die Lösung findet sich in Offenbarung 7, Vers 14. Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben's hell gemacht im Blut des Lammes. Wir haben keine Alternative. Wir müssen immer wieder zum Kreuz. Ja, wir werden sündigen. Die Gefahr besteht immer wieder. Aber wenn wir gesündigt haben, müssen wir zu Christus kommen. Immer wieder. Wir müssen ihm unsere Schuld bekennen. Wir müssen zum Kreuz kommen. Mit unserer Schuld. Zum Brandopferaltar. Wir brauchen immer wieder Christi Gerechtigkeit. Und er macht uns frei von aller Schuld. Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 2. Mose 34, Vers 6 sagt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Gott selbst ist die Quelle der Barmherzigkeit. Gott behandelt uns besser, als wir es verdienen. Er behandelt uns besser, als wir es verdienen. Er fragt nicht, ob wir seine Liebe wert sind. Er fragt nicht, ob wir seine Liebe erwidern. Nein, Christus liebt uns ohne Wenn und Aber, ohne Bedingung. Gott möchte uns retten. Gott möchte jeden einzelnen Menschen retten. Da ist niemand, der von vornherein zur Verdammnis bestimmt ist. Gott möchte alle Schuld in seiner Gnade und Barmherzigkeit vergeben. Und in der Folge heißt das letztendlich, die Barmherzigen, die wir hoffentlich sind, haben Anteil am Wesen Gottes, weil das ein Wesenszug Gottes ist, diese Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit sollen wir an unsere Mitmenschen weitergeben. Die sollen wir nicht für uns behalten. Und wenn das auf uns zutrifft, geben wir diese mitfühlende Liebe Gottes weiter an unsere Mitmenschen. Und vor allen Dingen versuchen wir auch, unsere Mitmenschen für Gott zu gewinnen. Im Buch Das bessere Leben im Sinne der Bergpredigt heißt es auf Seite 28, ein Christ fragt beim Hilferuf eines Menschen nicht, ist er es überhaupt wert, dass ich ihm helfe? Sondern, was kann ich für ihn tun? Er sieht einen Menschen, für den Jesus gestorben ist. Und da ist die Frage, was sehe ich in meinen Mitmenschen? Sehe ich in jedem meiner Mitmenschen einen Menschen, für den Christus gestorben ist? Sehe ich das in jedem Menschen? Vielleicht auch in Politikern, wo ich sage, die sind ja voll ab vom Weg. Sehe ich auch in Markus Söder, Angela Merkel oder weiß ich wem, einen Menschen, für den Christus wirklich gestorben ist? Sehe ich mich in der Lage, wenn Markus Söder jetzt plötzlich vor mir steht, ihm von der Liebe Gottes zu erzählen? Oder weiß ich ihm anderes zu sagen? Was zeichnet die Liebe Gottes aus? Vers 8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich denke, uns ist klar, dass es hier nicht darum geht, dass unsere Herzkranzgefäße frei von irgendwelchen Ablagerungen sind. Stattdessen bezieht sich doch diese Aussage eher auf unser Denken, Fühlen und Wollen. Und das reine Herz ist auch nicht erst eine Erfindung von Jesus im Neuen Testament. Schon Jahrhunderte zuvor hat David davon gesprochen. Im Psalm 24, Vers 3 bis 5 sagt er, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Also wer ein reines Herz hat, der wird Gerechtigkeit empfangen von Gott. Hier ist auch wieder das reine Herz und die Gerechtigkeit in einem Kontext. Aber wie kommen wir jetzt zu diesem reinen Herzen? Wo kriegen wir das her? Und dafür gibt es wieder auch nur eine Lösung. Bei Hesekiel heißt es in Kapitel 36, Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott will uns dieses reine Herz verschaffen. Er möchte das tun, wenn wir dies zulassen. Und das reine Herz ist eine Notwendigkeit, um selig zu werden. Aber das können wir nicht von uns erreichen. Das ist wieder die Sache. Wir können letztendlich nicht zur Seligkeit von uns herauskommen. Wir brauchen Gott. Wir sind immer wieder auf Christus angewiesen, dass er uns es schenkt. Gott ist es, der es schafft, das Wollen und Vollbringen. Und es ist leider eine harte Wahrheit, aber es ist Tatsache. Offenbarung 21, Vers 21 sagt, und nichts Unreines wird hineinkommen. Nichts Unreines. Wenn ich mein Kleid bekleckert habe, komme ich nicht rein. Wenn mein Herz unrein ist, komme ich nicht rein. Wir müssen uns von Christus verändern lassen. Wir müssen ihn in uns aufnehmen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und man könnte sagen, wir brauchen Christi Blut nicht nur, um unsere Kleider darin zu waschen. Man könnte fast sagen, sein Blut muss auch durch unsere Arterien fließen, durch unser Herz. Dann ist es rein. In Sprüche 22, Vers 11 heißt es, wer ein reines Herz hat und liebliche Rede hat, dessen Freund ist der König. Ein reines Herz und liebliche Rede, das gehört zusammen. Liebliche Rede gehört jetzt auch nicht unbedingt zu meinen Stärken. Da kann ich Gott an mir wirken lassen. Da brauche ich Gottes Hilfe. Gott ist's, der es schafft. Und über das reine Herz von mir rede ich jetzt nicht hier. Aber dann wird Christus zu unserem Freund. Der himmlische König wird dann zu unserem Freund. Und wer möchte das nicht? Vers 9. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die Menschen auf dieser Erde sehnen sich nach Frieden. Sie haben das Verlangen nach Frieden. Viele sprechen von Frieden. Es gibt Friedensbewegungen, es gibt auch immer mal wieder Friedensdemos. Und die UNO hat viele Pläne, Frieden zu schaffen. Und viele andere Organisationen auch. Aber die UNO hat es sich ja nun mal so wirklich auf die Fahne geschrieben. Und man findet auch die Charta der Vereinten Nationen im Internet, kann man da sehr schön lesen. Es stinkt langweilig. Aber Kapitel 7 ist dann doch recht interessant. Wenn ihr mal Zeit habt, lest ihr mal Kapitel 7 in der Charta der Vereinten Nationen. Im Artikel 42 heißt es dann, also es ist nur ein Satz herausgerissen, sie können Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- und Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen einschließen. Also die UNO hat sich den Frieden auf die Fahnen geschrieben. Wenn es nicht klappt, so wie sie das wollen, möchten sie das mit Waffengewalt tun. Mit den Streitkräften. Interessant. Frieden durch Krieg. Passt das zusammen? Kann man sicher drüber streiten. Aber die Frage, die für mich entscheidend ist, hat Jesus auf diese Art und Weise Frieden gestiftet? Christus hat sich ohne Gegenwehr verhaften lassen, soweit ich mich erinnere. Christus hat die Geißelungen über sich ergehen lassen. Er hat die Erniedrigung über sich ergehen lassen. Er hat sich ins Gesicht spucken lassen. Er hätte alle Macht gehabt, sich zu wehren. Hat er aber nicht getan. Er ließ sich kreuzigen, um den Frieden zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Das war sein Ziel. Ohne Waffengewalt. Jesus griff nicht zum Schwert. Wenn Gottes Liebe unser Herz erfüllt, wenn Christi Blut durch unsere Arterien strömt, wenn unser Herz davon erfüllt ist. Dann wird alle Streitsucht, aller Hass, aller Neid zwangsläufig verdrängt werden. Dann ist da gar kein Platz mehr. Das ist wie wenn ich ein Glas Wasser ein leeres Glas nehme und Wasser hineingieße. Die Luft, die da drin ist, wird zwangsläufig verdrängt. Sie verschwindet. Und so ist das auch, wenn uns Gottes Liebe erfüllt. Dann ist da kein Platz mehr für etwas anderes als Friedensstifter zu sein. Spaßhalber habe ich die Tage mal bei Google eingegeben, die drei Worte, die ihr auch aus der Bibel kennt. Friede und Sicherheit. Ich wollte mal schauen, ob das so oder auf wie vielen Homepages das so auftaucht. Ich war überrascht, sind doch einige. Ich habe den Kontext auf den Seiten nicht angeguckt, das hat mich eigentlich nicht interessiert. Ein paar Seiten, wo es auftaucht, ist natürlich die UNO, die Vereinten Nationen, da erscheint es. Es erscheint beim Auswärtigen Amt, es erscheint bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, bei der Freien Universität Berlin und bei der Bundeswehr und beim Verteidigungsministerium. Finde ich auch wieder einen interessanten Aspekt, Bundeswehr und Verteidigungsministerium. Aber gut, viel entscheidender wiederum ist auch, was sagt Gottes Wort dazu? In 1. Thessalonicher Kapitel 5, 2 und 3 heißt es, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen. Die Bibel sagt, auf dieser Erde wird es keinen Frieden geben. Aber wir sollen den Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, in die Welt hinaustragen. Das ist unser Auftrag. Und diesen Frieden bekommen wir von Christus. In Johannes 14, Vers 27 heißt es nach der Basisbibel, zum Abschied schenke ich euch meinen Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch keinen Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Die Verse 10 und 11. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Christus macht uns keine Hoffnung, dass wir in dieser Welt, weil wir ihm nachfolgen, zu Reichtum oder Ruhm kämen. Ganz im Gegenteil, er spricht hier von Verfolgung. Er spricht davon, dass wir die Anfeindungen der Menschen ertragen müssen. Christus ist der Fürst des Friedens. Und wir sollen Friedensstifter sein. Und dennoch erregt ein Leben mit Gott Ablehnung. Es erregt Hass und Feindschaft. Es ist eine Tatsache, dass zwischen Gerechtigkeit und Sünde, zwischen Liebe und Hass, zwischen Wahrheit und Lüge, auf dieser Erde immer bis zum Ende ein Konflikt bestehen wird. Und dies führt auch immer wieder zu Verfolgung. Laut Open Doors waren im letzten Jahr in 74 Ländern mehr als 340 Millionen einem hohen bis extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Die Christen sind der Verfolgung ausgesetzt. Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber ich meine, ich hätte vor einigen Jahren da schon mal nachgeguckt, da waren es nur 200 Millionen, aber das ohne Gewehr. Jetzt waren es auf jeden Fall 340 Millionen. Und das ist diese Realität auf dieser Erde. Und das hat eben nichts mit Frieden und Sicherheit zu tun, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da ist Frieden und Sicherheit ganz fern. Und interessanterweise, diese 74 Länder, die da in diesem Index aufgeführt werden, sind größtenteils Mitglieder der UNO. In 1. Petrus 3, Vers 14 heißt es, und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor dem Drohen und erschreckt nicht. Vers 12. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, es gibt Leid, Krankheit, Armut, Not und Verfolgung. Das ist die Realität. Aber Jesus spricht hier in den Seligpreisungen diejenigen an, die damit Erfahrung haben. Er spricht hier nicht die an, die meinen, mir gehört die Welt. Um die geht es da gar nicht. Er spricht auch nicht die an, die meinen, sie müssen sich niemals und von niemandem rechtfertigen. An die ist es nicht adressiert. Jesus spricht dir dich und mich an. Um uns geht es. Er spricht jeden an, der sich seiner Unzulänglichkeiten bewusst ist. Er spricht jeden an, der weiß, ich bin auf Hilfe angewiesen. Und dann sagt er uns, seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Also guckt jetzt ein bisschen fröhlicher. Seid fröhlich. Ich persönlich glaube, dass es bald sein wird, dass es im Himmel belohnt wird. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben. Und dann wird Christus laut Jesaja 25, Vers 8 und 9 den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt, zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Amen. Ich lade euch ein, zu einem Gebet aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass Christus hier auf diese Welt gekommen ist. Wir danken dir, dass er unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Wir danken dir, dass wir nicht selbst dafür gerade stehen müssen. Lieber Vater, mach uns das bewusst. Mach uns aber auch bewusst, dass Christus für jeden Menschen hier auf diese Erde gekommen ist. Dass es unser Bestreben sein sollte, unsere Mitmenschen zu erreichen und sie nicht zu verurteilen. Das steht uns nicht zu. Das ist nicht unsere Aufgabe. Schenke uns Weisheit, schenke uns in den richtigen Situationen die richtigen Worte. Lass uns deine Liebe weitergeben. Lass uns dein Wesen verbreiten. Lass uns Friedensstifter sein, hier in dieser Welt, auch wenn kein Frieden eintreten wird. Aber du schenkst uns deinen Frieden, ein Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bitte hilf uns, das weiterzugeben. Segne diesen Sabbat und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir bleiben jetzt zu einem Lied stehen, zu einem Musikstück. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.